hörst eine Live-Aufnahme von Equippers. Kirche, anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de.
Wir sind in einer relativ neuen Predigtserie. Die haben wir nämlich letzte Woche erst gestartet. Und diese Predigtserie heißt Nachfolge extrem. Ja, und Pastor Thor hat gepredigt letzte Woche darüber, dass manchmal Dinge, die wir tun, extrem wirken, aber eigentlich sind sie für Gott normal. Eigentlich, was Gott von uns möchte, ist normal für Gott, aber manchmal wirkt es extrem für andere. Und manchmal ist es schwierig oder hört es sich krass an, Gott nachzufolgen. Und ich fand es wirklich motivierend, das zu hören. Lasst uns einfach normal sein für Gott. Und egal, wie das wirken mag auf andere Leute. Dann habe ich gelesen, was so die Überschrift war oder das Thema war für das, was ich heute machen soll. Und die Überschrift war Kosten und Nutzen von Nachfolge. Mega, oder? Ich habe gedacht, mache ich direkt mal eine Excel-Tabelle auf. Pro und Contra. Meinen Freund Benny angerufen. Habe ich nicht gemacht. Bereit mal was vor. 15 Pros und 15 Kontras. Kosten und Nutzen von Nachfolge. Ich habe gedacht, ich übersetze das Ganze noch ein bisschen in den egoistischsten Predigtitel, der mir einfällt. Habe dann gewählt, lohnt sich Nachfolge für mich? Lohnt sich Nachfolge für mich? Was sind die Pros, was sind die Kontras? Und ich habe ein bisschen nachgedacht auch über zwei Bibelstellen, zwei Dinge, die Jesus sagt über Nachfolge, die sich eigentlich auf den ersten Blick so ein bisschen widersprechen. Pastor Thora hat letzte Woche auch gepredigt über diese Stelle, wo Jesus sagt, nehmt euer Kreuz auf mich und folgt mir nach. Und das ist irgendwie jetzt nicht so eine Stelle, wo man sich denkt, nice. So, weil das Kreuz ist das Hinrichtungsmittel der Römer gewesen. Und sein Kreuz auf sich zu nehmen, bedeutet irgendwie Schmerzen und Leid zu ertragen und zu sagen, okay, das werde ich tun. Und ich habe mich erinnert an eine andere Bibelstelle von Jesus, die ist auch relativ bekannt, wo Jesus sagt, hey, nehmt mein Joch auf euch, weil die Last, die ich euch zum Tragen gebe, ist leicht. Ja, was denn jetzt? Oder? Dann habe ich erst gedacht, ja, keine Ahnung, vielleicht ist das eine die Meinung von, keine Ahnung, von Johannes und das andere von Matthäus, vielleicht unterschiedliche Evangelien oder sowas, aber steht alles in denselben drin. Also gleichzeitig sollen wir irgendwie das Kreuz auf uns nehmen und dann das Joch, das leicht ist. Also was stimmt denn jetzt? Und was sind irgendwie, wie gesagt, die Vorteile, die Nachteile, die Pros, die Cons, die Kosten und der Nutzen von Nachfolge? Und darüber möchte ich heute sprechen, damit wir da mal ein bisschen reinschauen. Und ich will dir gleich von Anfang an sagen, Jesus macht keine Mega-Werbung für Nachfolge. Normalerweise kriegst du immer Mega-Werbung und viel Kleingedrucktes. Und dann sagst du Ja zu dem Großgedruckten. Und dann irgendwann fällt dir auf, Mist, da standen noch ganz andere Sachen drin. So, ich muss wirklich sagen, Jesus vermarktet Nachfolge nicht in dieser Art und Weise. Sondern ich habe das Gefühl, eigentlich nimmt er zuerst das Kleingedruckte und sagt, hier, lest dir das genau durch, mach das Kleingedruckte groß und dann, wenn du das tust, dann wirst du sehen, was für ein großartiges Leben daraus werden wird. Das ist eigentlich auf den Kopf gedreht, könnte man sagen. Und ehrlich gesagt, Jesus dreht viele Dinge auf den Kopf. Er sagt, wenn du dein Leben gewinnen willst, musst du es verlieren. Wenn du der Erste sein willst, musst du der Letzte sein. Wenn du der Größte sein willst, dann werd der Diener von allen. Und vielleicht wird dich diese Botschaft heute ein bisschen herausfordern, weil ich glaube, Gott, Jesus dreht Dinge auf den Kopf. Und wenn wir sagen, hey, ich weiß, was es bedeutet, ich gehe dem nach, dann kannst du das bekommen, das Leben, was Gott für dich vorbereitet hat. Und darüber will ich heute ein bisschen sprechen. Wir haben eine Predigt, eine Bibelstelle mitgebracht, wo Jesus wirklich keine Werbung macht, sondern einfach sagt, hey, das ist Nachfolge. Seid ihr bereit dafür? Schauen wir da mal ein bisschen rein. Steht im Lukas-Evangelium Kapitel 14 ab Vers 28. Und da sagt Jesus, aber kommt nicht. Also folgt mir nicht nach, wenn Folgendes der Fall ist, aber kommt nicht, ehe ihr nicht die Kosten berechnet habt. Denn wer würde mit dem Bau eines Hauses beginnen, ohne zuvor die Kosten zu überschlagen und zu prüfen, ob das Geld reicht, um alle Rechnungen zu bezahlen? Macht irgendwie Sinn, oder? Ein Beispiel, was man versteht. Ich bin öfters mal auf Wohnungssuche und eine der ersten Sachen, die ich mache, ich schaue nicht erst, wo sind die besten Wohnungen, sondern ich schaue erst mal meine finanzielle Situation an und check so ein bisschen den Budgetrahmen, oder? Also was ist so das Maximum? Was ist so das, wo ich finanziell hingehen kann? Erstmal wird geplant, weil es ist ja irgendwie blöd, wenn du dir irgendwie eine neue Wohnung holst und am Ende denkst du dir, oh Mist, jetzt kann ich nichts mehr essen. Das ist schlecht. Also Vers 29, sonst stellt er vielleicht das Fundament fertig und dann geht ihm das Geld aus. Wie würden ihn da alle auslachen? Und ganz ehrlich, manchmal kann es peinlich werden, Jesus nachzufolgen. Weil manchmal denken wir, oh Gott wird was Großartiges tun. Vielleicht erzählen wir es noch allen. Irgendwann passiert dann gar nicht das, was du gedacht hast, was passieren sollte. Ich habe von ein paar Wochen, wie gesagt, Wohnungssuche. Mir ist da was Dummes passiert, muss ich sagen. Ich habe so eine Wohnung gesucht und habe was gefunden. Eigentlich, es lief super nice. Weil das war so eine Wohnung, da gab es 53 Bewerber. Das war nicht nice. Aber ich habe es genau gewusst, weil die es vermietet haben, die haben es ungefähr 700 Mal betont, wie überrascht sie sind, dass es so viele Bewerbungen gibt. Und da gab es 53, ich habe direkt gewusst, das wird egal, wir probieren es, aber das wird sowieso nichts. Und es war so die erste Bewerbung oder die erste Besichtigung, die wir überhaupt hatten in unserem Wohnungsprozess, Suchprozess. Und 53 Bewerber, naja, okay. Und was glaubst du, wie ich gefeiert habe, als die gesagt haben, wir bekommen das Ding? Ich fand das richtig nice. Er hat gesagt, wir haben uns für euch entschieden, Hammer, kommt in ein paar Wochen vorbei, um das Ding zu unterschreiben. Und ich habe mir gedacht, nice, der Herr hat uns gesegnet. Mega, 53, wir kriegen's, Hammer. Was soll ich sagen, das war so ein Handshake-Ding. So ein, zwei Tage vor Unterschrift ruft er dann so an und dann sind wir wieder beim Thema Haus bauen. Sagt er, hey, es gibt ein Problem. Der aktuelle Mieter, der hat noch nicht gekündigt und der ist gerade dabei, ein Haus zu bauen und die Baufirma ist insolvent, deshalb wird der gerne noch ein bisschen länger bleiben. Das ist ganz schön dumm, ne? In dem Moment habe ich mir gedacht, diese Wohnung nicht zu bekommen ist nicht so schlimm, wie dieses Haus nicht fertigzustellen. Mir geht's noch ein bisschen besser als dem Kollegen. Und irgendwie, wenn du mal ein Haus gebaut hast oder gekauft hast oder keine Ahnung was getan hast, dann weißt du, das ist ein großes Projekt, oder? Dann weißt du, keine Ahnung, nur weil man jetzt einmal was unterschreibt, ist das Ding noch lange nicht im Kasten. Da kann noch mal was schief gehen. Man sollte sich irgendwie gut überlegen, das zu machen und dann auch irgendwie durchziehen und durchhalten. Und darum geht's hier Jesus. Er sagt, hey, überleg dir gut, ob du mir wirklich nachfolgen möchtest, weil vielleicht wird's gar nicht so nice, wie du dir das am Anfang vorstellst. Vers, wo bin ich überhaupt? 30, sie würden sagen, da ist der, der mit dem Bau eines Hauses angefangen hat und dann nicht genug Geld hatte, es fertigzustellen. Und jetzt bringt Jesus noch ein zweites Beispiel über Nachfolge. Oder welcher König käme je auf den Gedanken, in den Krieg zu ziehen, ohne sich zuvor mit seinen Beratern zusammenzusetzen und zu erörtern, ob seine Armee von 10.000 Soldaten stark genug ist, die 20.000 Soldaten zu besiegen, die gegen ihn aufmarschieren. Auch das macht irgendwie Sinn, 10.000 gegen 20.000. Also, bin jetzt kein Militärexperte, also ehrlich gesagt, weit davon entfernt. 10.000 gegen 20.000 hört sich nicht so gut an. Vers 32, wenn er dazu nicht in der Lage ist, wird er dem Feind, wenn dieser noch weit weg ist, Unterhändler entgegenschicken und versuchen, einen Frieden auszuhandeln. Also das sind die zwei Beispiele vom Hausbauen und vom Krieg führen. Das eine liegt uns vielleicht ein bisschen näher unserer Lebenswelt als das andere. Aber für beides irgendwie muss man sich vorbereiten und überlegen, ob man das machen möchte. Und dann kommt Vers 33, das ist die Moral von der Geschichte, quasi die Schlussfolgerung von Jesus. Und dann sagt er, genauso kann auch niemand mein Jünger sein, ohne alles für mich aufzugeben. Also was für ein Brett, oder? Also das ist nicht gerade ein nices Marketing. Erstmal die ersten zwei Monate nur 9,99 und dann wird's teuer. Sondern Jesus sagt von Anfang an so, ist ein richtiges Brett. Ja? Deshalb möchte ich heute ein bisschen sprechen, auch über die Kosten von Nachfolge, aber auch über den Nutzen von Nachfolge. Lohnt es sich, Jesus nachzufolgen. Weil was Jesus sagt, ist, überleg's dir gut. Okay, und heute sprechen wir ein bisschen darüber, was die Pros und die Cons sind. Ich habe 3 Punkte dabei, nicht 15 Pro, 15 Contra. Dafür haben wir nicht so viel Zeit. Für solche Listen geh gerne auf Benny zu, er liebt Excel-Listen. Bei mir gibt's 3 Punkte, damit wir heute nochmal nach Hause kommen. Okay, bereit für Punkt 1? Und ich habe mir überlegt, ich habe mal irgendwo gehört, es gibt so Sandwich-Prinzip. Brötchen, Burger, wie sagt man? Brötchen, Boulette, Brötchen. Also man umschließt quasi die Sache, vielleicht die schwierige Sache oder sowas, wenn du Vegetarier bist zum Beispiel. Man baut irgendwie was außenrum. Deshalb habe ich Punkt 1 irgendwie nice, Punkt 3 nice, Punkt 2 die Herausforderung. Also freu dich auf Punkt 1. Der kommt jetzt. Mein erster Punkt heißt, Gott hat ein großes Leben für dich. Das ist mein erster Punkt. Wie komme ich da drauf? Schau, Jesus vergleicht Nachfolge mit dem Bauen eines Hauses und mit dem Führen von einem Verteidigungskrieg. Und das sind keine kleinen Sachen, oder? Jesus sagt nicht, hey, Nachfolge, da kannst du irgendwie nebenbei machen. Jesus macht Nachfolge nicht klein, sondern er sagt, hey, das ist ein richtig großes Ding. Gott hat ein großes Leben für dich. Wie schon gesagt, ein Haus zu bauen ist ein großes Ding. Das hört sich vielleicht klein an, aber das ist etwas, was ganz schön viel Zeit in Anspruch nehmen kann. Ganz schön viel Gedanken, ganz schön viel Finanzen, whatever. Ein Krieg zu führen, ein König zu sein, zu regieren, etwas zu verteidigen, sind keine kleinen Dinge. Gott hat ein großes Leben für dich. Und das ist nicht nur so, dass er ein großes Leben hat für diejenigen, die irgendwie ein großes Potenzial haben, sondern Jesus ist auf der Suche nach Leuten, die bereit sind, ihm nachzufolgen. Er ist nicht auf der Suche nach den Leuten, die am besten sind, die am meisten Skills haben. Er ist auf der Suche nach den Leuten, die bereit sind. Schau dir mal an, welche Jünger er auswählt. Keiner von diesen Jüngern, erstmal sind das alles saujunge Leute, Teenager, bestenfalls junge Erwachsene. Und keiner von denen hat eine hohe Rolle, keiner von denen hat eine hohe Position, außer vielleicht Matthäus, der ist Zolleintreiber, aber weil er Zolleintreiber ist, mag ihn niemand. Also ist die letzte Person, die man auswählen würde. Irgendwelche Fischerjungs nimmt er. Er nimmt nicht die Abgefahrenen, die alles können, sondern er nimmt die bereit sind. Ich kann mir gut vorstellen, um die Brücke ein bisschen zu schlagen, dass ein Johannes der Täufer vielleicht auch bereit gewesen wäre. Aber ich habe mich mal gefragt, so, also wenn ich 12 Jünger ausgewählt hätte, da hätte ich nicht den Haufen da genommen, sondern ich hätte Johannes den Täufer genommen. Der hat da gelebt. Ihr wisst, Johannes der Täufer, also Jesus hat Johannes getauft. Der hat einen riesen Ministry gehabt in der Wüste. Weißt du, wenn jemand jetzt irgendwie ein Ministry aufmacht in, keine Ahnung, in Berlin oder sowas, sind sowieso ein Haufen Leute. Vielleicht klappt es dann. Aber in der Wüste ist keiner. Und trotzdem sind die Leute in Scharen zu Johannes gekommen. Der hatte richtig was drauf. Nicer Typ, also bisschen schräg, aber wirklich, mit dem kannst du bauen, ey. Und ich habe mich immer so gefragt, warum nimmt Jesus nicht Johannes den Täufer? Nimmt Petrus und Matthäus. Und ja, keine Ahnung, ich weiß natürlich nicht, warum Jesus das gemacht hat. Aber was Jesus tut ist, er nimmt Leute, die bereit sind und er verändert sie, er formt sie. Hey, ich glaube, ein Grund ist, weil Gott das Kleine erwählt, um das Große zunichte zu machen. Gott sucht sich nicht die am meisten können, sondern er sucht sich einfach diejenigen, die sagen, ich stelle mich zur Verfügung. Warum? Weil wenn Jesus das mit mir tun kann, mit dir tun kann, dann wissen wir am Ende alle, wem die Ehre gebührt. Nicht uns selbst, sondern ihm. Deshalb wählt Gott das Kleine, deshalb wählt er den 8. Sohn, David. Nicht die ersten 7, sondern er nimmt den Kleinsten. Deshalb wählt er Gideon aus der kleinsten Sippe, den kleinsten Stamm. Deshalb wählt er das Kleine. Deshalb in der Gemeinde von Korinth schreibt Paulus, es sind nicht viele Intelligente unter euch. Kleiner Angriff. So, Jesus nimmt das Kleine, um sein Werk zu tun. Jesus wählt uns, damit wir ihm die Ehre geben. Jesus hat ein großes Leben für dich. Amen. Will ich noch zwei Hindernisse aufzählen, die uns möglicherweise daran hindern könnten, Jesus nachzufolgen. Ich glaube, das eine ist das Thema Durchhalten. Ich glaube, Jesus nachzufolgen, wenn wir uns das Thema Haus bauen und Krieg führen anschauen, es kann länger dauern als gedacht. Ich weiß nicht, bestimmt erinnerst du dich, als Russland die Ukraine überfallen hat. Da haben alle gedacht, so in 5 Tagen ist das Ding vorbei. So, und jetzt sind 2,5 Jahre vorbei und es ist überhaupt kein Ende in Sicht. So, also Durchhalten ist ein Thema, wenn Jesus davon spricht, über Häuser bauen, Krieg führen. Es dauert. Ich will dir sagen, vielleicht bist du heute hier manchmal fällt es dir schwer, durchzuhalten im Glauben. Es fällt dir schwer zu sagen, hey, ich will festhalten an dem, was Jesus mir gezeigt hat. Ich will festhalten an dem, an der Berührung, die ich mit Jesus hatte. Ich will festhalten an den Glaubensüberzeugungen, die ich habe. Weil im Leben gehen wir durch eine Menge Mist hindurch. In Jahrzehnten passieren so viele Dinge. Und wir können angegriffen werden in unserer Gesundheit, in unseren Beziehungen, in unseren Finanzen. Wir können Zerbruch erleben. Wir können Status verlieren. Wir können ein Business verlieren. So viele Dinge können passieren. Und deshalb geht es bei Nachfolge auch um Distanz. Und was ich immer feiere, ist, wenn Leute, die 50, 60, 70, 80 Jahre alt sind, immer noch begeistert sind von Jesus, als wären sie 14-jährige Jugendliche. Ich bin nicht begeistert, ich finde das Hammer, dass wir das machen, aber ich bin nicht begeistert von 16-Jährigen, die begeistert sind von Jesus. Ich bin noch viel begeisterter von 60-Jährigen, die begeistert sind von Jesus. Die sagen, ich habe durchgehalten, ich liebe noch immer meinen Herrn, ich liebe noch immer, was er tut. Ich kann nicht alles erklären, ich habe nicht für alles eine Lösung, ich habe nicht für alles Weisheit, ich weiß nicht, warum dieses und jenes passiert ist, aber ich folge noch immer meinem Jesus nach. Und weißt du was, das ist das Beste, was du tun kannst für die junge Generation, das ist das Beste, was du tun kannst für Generation Z, wenn da Leute sind, die immer noch glauben, die immer noch am Start sind, die immer noch Jesus feiern, die immer noch Begeisterung haben. Lasst uns Christen sein, die durchhalten. Also das Durchhalten kann eine Herausforderung sein. Und manche Sachen wirken auch extrem, oder? Von den Sachen. Also ich hab mal eine kleine Liste, ein anderes Hindernis für Nachfolge kann sein, dass es extrem wirkt, wie Pastor Tore schon gesagt. Ich habe mal ein paar Beispiele einfach dabei. Vielleicht findest du die gar nicht extrem. Ich finde die hyper extrem. Extreme Sachen, die man machen kann. Man kann zum Beispiel nach dem Morgengottesdienst noch mit seiner Family auf den Church-Stream fahren, wenn man extrem ist. Man kann, keine Ahnung, um 6 Uhr morgens aufstehen, um Zeit mit Gott zu verbringen, wenn man halt extrem ist. Man kann umziehen, um die Leadership Academy zu machen. Ganz extreme Leute machen das. Man kann auch umziehen, nicht wegen einem Jobangebot, sondern wegen einer Church. Also es gibt ja Leute, die sind so extrem, die ziehen um wegen einem Jobangebot. Ich finde es extrem. Aber wegen der Church, das macht für mich voll Sinn. Oder, keine Ahnung, du hast einen Vollzeitjob, eine Family und übernimmst Verantwortung in der Kirche. Also ganz ehrlich, du hast Freizeit. Nur ein Witz. Hey, nur ein Witz. Keine Ahnung. Du richtest dich nach der Bibel bei Themen wie Sexualität und Geld. Das sind Sachen, die je nach Auge des Betrachters wirkt das extrem, oder? Ich glaube, Nachfolge wirkt extrem. Aber weißt du, eigentlich ist es normal. Hör dir die Predigt an von letzter Woche. Aber ein Beispiel habe ich noch für dich. Jesus sagt, man muss sich überlegen, ob man mit 10.000 Kriegern gegen 20.000 antritt, oder? Das ist das, was wir gelesen haben. Ehrlich gesagt, Jesus sagt, du musst dir überlegen, ob du mit 10.000 dich verteidigst gegen 20.000 Angreifer. Und ich habe ein bisschen über diese Stelle nachgedacht und alles, was ich in den Nachrichten gehört habe über den Ukraine-Krieg. Und irgendwann habe ich gehört, dass man für einen Angriff eigentlich 4-mal so viel Angreifer braucht als Verteidiger, um eine Chance zu haben. Also du brauchst eigentlich bei 10.000 Verteidigern brauchst du eigentlich 40.000 Angreifer, damit du eine Chance hast. Bin kein Militärexperte, aber das ist das, was die Leute sagen. Ich habe mir gedacht, ja Hammer, dann ist ja 10.000 gegen 20.000 gar nicht so extrem. Es wirkt vielleicht extrem, aber eigentlich ist es normal. Und ich will dir sagen, hey, ganz ehrlich, lass doch deine Meinung nicht bilden von Sachen, die irgendwelche Nachbarn sagen, irgendwelche Leute sagen, die mit Jesus gar nicht unterwegs sind, sondern lass deine Meinung formen von dem, was Gott für dich vorbereitet hat. Lass deine Meinung formen von dem, was das Wort Gottes sagt über dir. Dann ist so viel möglich. Okay, ich glaube, ich muss mich ein bisschen beeilen. Ein bisschen bleibe ich noch da. Nicht alles. Aber durchhalten und zu sagen, ich mache das, was auf den ersten Blick nicht so logisch aussieht. Ich glaube, es ist so wichtig. Wir lesen einmal in Hebräer 12, Vers 2, dass Jesus die Schande am Kreuz auf sich nimmt, wegen der Freude, die danach auf ihn wartet. Also es ist ein Preis am Anfang, aber der Lohn, der kommt am Ende. Und es ist wie wenn du, keine Ahnung, wenn du was gewinnen willst, wenn du in einem Sportteam bist, es macht keinen super Fun, irgendwie dauernd zu trainieren. Es macht keinen super Fun, dauernd an die Leistungsgrenze zu gehen. Aber wenn dann diese Millionärssportler sich über eine 1.000-Euro-Trophäe freuen wie kleine Kinder, dann tun sie es nicht deshalb, weil die Trophäe so nice ist, sondern weil sie so viel eingesetzt haben, so viel gekämpft haben und am Ende den Lohn bekommen. Und das ist das Bild, was die Bibel uns malt, wenn sie schreibt über Jesus, hey, er trägt die Schande am Kreuz für die Belohnung, für die Freude, die danach kommt. Weißt du, jemand hat mich mal gefragt, das war sonntags zwischen den Gottesdiensten, ja, Lukas, musst du jetzt noch zum Abendgottesdienst? Um ehrlich zu sein, theoretisch ja. So, aber lass es mich mal sagen in Worten, die Pastor Tore mal gewählt hat, hey, ich muss, weil ich will. Weißt du, ich will sehen, dass Gott etwas tut in unserem Land. Ich will sehen, dass Erweckung ausbricht. Ich will sehen, dass Gott wirkt. Und das fühle ich nicht immer. Aber ich muss, weil ich will. Weil ich weiß, ich lebe doch nicht für das Gefühl von jetzt, sondern für die Berufung, für das Großartige, was Gott tun möchte. Du bist berufen zu einem großen Leben. Jesus ruft dich zu einem großen Leben und dann spricht er über den Preis, den es kostet und den müssen wir kennen und wissen. Sonst wird es ein bisschen peinlich. Okay, zweiter Punkt. Mein zweiter Punkt für Nachfolge heißt, es kostet dich alles. Ich lese einfach nochmal diesen Vers vor von Jesus. Genauso kann niemand mein Jünger sein, ohne alles für mich aufzugeben. Und das ist schon irgendwie so eine absolute Aussage, dass man sich denkt, also, das ist schon ein bisschen drüber, oder? Könnte auch sagen, hey, genauso ist es schwierig, mein Jünger zu sein, ohne vieles für mich aufzugeben. Und das wäre auch krass. Aber es ist eine sehr absolute Aussage. Und bevor ich zu diesem Alles komme, es kostet dich alles, habe ich gedacht, teile ich kurz einen Gedanken zu, niemand kann mein Jünger sein. Ich glaube, wir müssen verstehen, Jesus hat viele Zuhörer und ein paar Jünger. Jesus ist mit 12 Jüngern unterwegs, die er sich auswählt. Eigentlich nicht nur mit 12, sondern in manchen Bibelgeschichten sehen wir, manchmal hat er, da sind schon auch mehr Leute um ihn rum. Einmal sendet er 72 seiner Jünger aus. Oder nach der Auferstehung lesen wir in der Apostelgeschichte, dass 120 Leute sich zum Gebet versammeln. Also da ist schon eine große Gruppe von Jüngern um ihn. Aber dann gibt es auch Momente, Events wie die Speisung der 5000, da sind auf einmal 5000 Leute um ihn. Oder sogar noch mehr, weil in der jüdischen Zählweise nur die Männer gezählt werden. Also keine Ahnung, 10.000, 15.000, wie viel auch immer. Da gibt's Zuhörer und da gibt's Jünger. Und Jesus fragt uns, sind wir bereit, Jünger zu sein? In Matthäus 28 sagt er, Missionsbefehl, mache zu Jüngern. Und das, Jesus in sein Leben zu lassen, ist der erste Schritt. Ist zu sagen, ja, ich mache mein Herz auf für Jesus, aber das ist erst der Start einer Reise, um Jünger zu werden. Und ich glaube, das ist eine Frage, die er mir und dir stellt, wenn du Jesus in dein Leben reingelassen hast, willst du wirklich ein Nachfolger sein? Willst du einer sein von diesen 12, von diesen 72, von diesen 120? Oder willst du einer sein von den 5000? Überleg's dir gut, berechne die Kosten. Was bedeutet es, alles aufzugeben? Ja, keine Ahnung, ich habe mir ein bisschen die Story von den Jüngern angeschaut. Und ich meine, sie haben jetzt nicht, keine Ahnung, ihre Familien verlassen und so weiter. Also irgendwie, was bedeutet das, alles aufzugeben? Ich glaube, alles aufzugeben bedeutet, Jesus zum Zentrum zu machen von deinem Leben. Zum Zentrum zu machen von deinen Entscheidungen. Zum Zentrum zu machen, zum Fokus zu machen von deinem ganzen Leben, egal was passiert. Und es passieren eine Menge Sachen. Krankheit kommt, Schwierigkeiten kommen, Zerbruch kommt. Keine Ahnung, Prüfungsphasen kommen, viele Dinge kommen. Was ist das Zentrum deiner Entscheidungen, auch wenn es hart wird? Ganz ehrlich, ey, es gibt so oft, an so vielen Dingen können wir sehen, wir können eigentlich nur einen Fokus haben. Wir können schon mehrere Sachen managen, aber wenn es hart auf hart kommt, haben wir einen Fokus. Denk nochmal an die Corona-Zeit. So, da hat keiner gesagt, oh, keine Ahnung, wir müssen irgendwie, weiß ich nicht, uns um die Rente kümmern oder um die Bildung oder keine Ahnung was, sondern alles war Corona, Corona, Corona. Ich sag, hast du es öfter? Du hast einen Fokus. Als der Krieg ausgebrochen ist, war der Fokus Krieg. Irgendwann früher Finanzkrise, Eurokrise. Es gibt immer irgendwie so ein Ding und alle anderen Sachen laufen so ein bisschen nebenher. Die kann man auch managen. Aber in meinem und deinem Leben ist es doch auch oft so, es gibt ein Thema, um das es sich kreist und die anderen Sachen versuchen wir zu managen. Die Frage ist, ist Jesus diese eine Sache oder ist er ein Teil davon, der dir helfen soll, die anderen Sachen auf die Reihe zu kriegen? Was ist das Zentrum in deinem Leben? Wenn, keine Ahnung, wenn Krankheit kommt, ist Jesus das Zentrum deines Lebens? Nehmen wir mal was Schöneres als Krankheit. Gibt's eine Menge. Nehmen wir, keine Ahnung, bist frisch verliebt. Und du kennst Leute, die sind frisch verliebt. Auf einmal dreht sich alles darum. So, oder keine Ahnung, du kriegst dein Haus nicht fertig gebaut oder du versuchst überhaupt ein Haus zu bauen. Auf einmal kann sich alles um diese eine Sache drehen. Du merkst, du bist keine Prüfungsphase oder was weiß ich, es kommen Momente und alles fängt sich an, um eine Sache zu drehen. Und die Frage ist, entscheidest du in solchen Momenten immer noch aus dem Fokus Jesus-Nachfolger? Ja, und ich würde gerne noch ein bisschen, keine Ahnung, den Punkt abschwächen. Aber was soll ich sagen? Ich kann nur das sagen, was Jesus sagt in seinem Wort. Du willst mein Jünger sein, dann ordne alles dieser Sache unter. Und kleine Randnotiz, da nehme ich mir heute Abend ein bisschen mehr Zeit für. Wenn du heute, wenn du jung bist, nicht sagst, ich folge Jesus nach, dann wird es später nicht leichter. Weil je länger du unterwegs bist, desto mehr Dinge setzt du aufs Spiel, wenn du sagst, ich lasse mein altes Leben zurück. Es ist interessant, dass die Jünger von Jesus Teenager, junge Erwachsenen sind, als Jesus sie beruft. Und andere Leute, weiß ich nicht, werden vielleicht nicht berufen oder andere Leute, die viele Dinge haben, wie der reiche Jüngling, tun sich schwer, denn sie haben viel. Auch die Jünger haben viele Sachen. Petrus ist zum Beispiel verheiratet, der verlässt jetzt nicht seine Frau deswegen, aber es ist schon auch ein Preis, 3 Jahre mit Jesus unterwegs zu sein und mal ab und zu nach Hause zu kommen. Also, wenn du in jungen Jahren nicht Ja sagst zu einem nächsten Schritt, dann wird es nicht leichter, wenn du älter wirst. Aber heute Abend dazu mehr, wenn du dann da bist. Ich komme mal zum dritten Punkt. Ich habe schon gesagt, Burger-Prinzip, ne? Ich weiß nicht, allein der Name spricht ein paar Leute an, ich spüre das. Also mein erster Punkt war, Gott hat ein großes Leben für dich. Mein zweiter Punkt ist, es kostet dich alles. Die Frage ist, was ist der Fokus in deinem Leben? Du kannst ein Zuhörer von Jesus sein, da musst du Jesus nicht zum Zentrum machen. Das ist okay. Und Jesus sagt, hey, überleg's dir gut. Willst du das machen, ja oder nein? Aber wenn du mein Jünger sein willst, dann gib alles auf. Drittens, mein letzter Punkt, bereit dafür? Ja, mein dritter Punkt heißt, dich erwartet 100-fache Belohnung. Das ist doch nicht schlecht. Und ich will eine zweite Bibelstelle vorlesen. Und diese Bibelstelle, da geht es auch um Nachfolge. Im Vorhinein von dieser Stelle geht es um die Geschichte, die ich gerade eben schon erwähnt habe. Da kommt ein reicher junger Mann zu Jesus und er sagt, hey, was muss ich tun, um dir nachzufolgen? Und Jesus sagt, verkauf deinen Besitz. Und das ist krass. Und irgendwie, ja, und das, was ich jetzt vorlese, ist im Nachgang das, was an diese Story angefügt ist. Matthäus 19, Vers 27, da sagte Petrus zu ihm, also zu Jesus, wir haben alles aufgegeben, um dir nachzufolgen. Also wir haben genau das gemacht. Wer mir nachfolgen will, soll alles aufgeben. Und Petrus sagt, das haben wir gemacht. Wir haben alles aufgegeben, um dir nachzufolgen. Was werden wir dafür bekommen? Und Jesus sagt, Vers 29, jeder, der um meines Namens willen sein Haus, seine Geschwister, seine Eltern, seine Kinder oder seinen Besitz aufgegeben hat, wird 100-mal so viel wiederbekommen und das ewige Leben erlangen. Und ich habe mich schon gefragt, ja, 100-mal so viel. Also erstmal, ich habe das schon gesagt, ich meine, Marketing ist jetzt nicht irgendwie die Stärke von Jesus. Oder vielleicht schon, aber er weiß genau, was er sagt. Er schwächt es nicht ab, sondern er sagt, ich nehme erst das Kleingedruckte und dann am Ende sage ich dir, was du bekommst, wenn du bereit bist, diesen Weg zu gehen. Er dreht es auf den Kopf. Und 100-fache Frucht, ich habe überlegt, wo in der Bibel geht es mal um 100-fach? Und ich habe mich erinnert an dieses Gleichnis von Jesus, wo er die Saat auswirft und manche Saat geht auf und sie bringt Frucht 20-fach, 40-fach, 100-fach. Weil manchmal haben wir ja die Idee, und es mag sein, dass es in einem Ausnahmefall mal passiert, aber manchmal haben wir die Idee, 100-fach bedeutet, ich gebe 1 Euro und dann gibt mir Jesus 100 Euro. Ach, wenn das so funktionieren würde, Hammer. Ich hätte richtig gute Strategien, um reich zu werden. Ich glaube nicht, dass das gemeint ist. Was bedeutet 100-fach? In dem Gleichnis von der Saat, da wird ein Saatkorn ausgestreut. Und was passiert? Es bekommt 100-fache Frucht. Das heißt, nicht ein Saatkorn gibt 100 Saatkörner, sondern es gibt, keine Ahnung, 100 Äpfel oder 100 Birnen oder wahrscheinlich Feigen in dem Fall. Aber das, was Jesus dir gibt, ist was anderes als das, was du aussäst. Es ist nicht dasselbe multipliziert, sondern es ist eigentlich das, was du brauchst, multipliziert. Und darüber möchte ich noch ein bisschen sprechen. Weil ich glaube, das, was Jesus uns geben möchte, die Belohnung, die Jesus für uns hat, das ist etwas, was wir wirklich brauchen, tief in unserem Herzen. Und manchmal denken wir, manchmal hängen wir uns an viele Dinge, hey, was jeder verstehen kann, warum wir uns an solche Sachen hängen. Gesund zu bleiben, sich seine Familie ernähren zu können, keine Ahnung, was tun zu können, irgendwie Anerkennung zu haben. All diese Sachen sind nicht falsch. Aber Jesus sagt, hey, wenn wir unser Leben aufgeben, dann wird etwas Neues zum Aufblühen kommen. Und ein Loch, was wir manchmal versuchen zu stopfen in unserem Leben, wird nur dann gestopft, wenn wir Jesus Christus finden. Du kannst einen Samen aussäen, aber du kannst Äpfel ernten. Manchmal, wenn wir durch einen Schmerz gehen, wenn wir, keine Ahnung, wenn wir einen Traum zurücklassen, dann sagt Jesus, hey, ich will dir das geben, was du wirklich brauchst. Ich will dir nicht einen zweiten Traum geben, einen dritten Traum geben, sondern ich will die Not in deinem Herzen stillen. Ich will dir ein Versprechen vorlesen aus Philipperbrief, Kapitel 4, Vers 19. Da steht, und mein Gott wird euch aus seinem großen Reichtum, den wir in Christus Jesus haben, alles geben, was ihr braucht. Hier steht nicht, dass Jesus uns all das gibt, was wir wollen. Wir haben kein Versprechen dafür, dass Gott uns immer versorgt mit all dem, was wir gerade wollen. Aber wir haben ein Versprechen, nicht nur an dieser Bibelstelle, sondern in vielen Bibelstellen, dass Jesus uns verspricht, dass wir alles kriegen, was wir brauchen. Und auch hier steht wieder was Absolutes. Auch hier steht nicht, du wirst vieles kriegen, was du brauchst, sondern auch hier sagt die Bibel, du wirst alles bekommen, was du brauchst. Wenn du alles aufgibst, wirst du alles bekommen, was du brauchst. Und unser Gott, der ist nicht arm. In dieser Bibelstelle steht, er hat einen großen Reichtum. Und das Erstaunliche und Fantastische an einem Gott, der einen großen Reichtum hat, an einem ewigen Gott ist, dass er nichts verliert dadurch, dass er jemand anderem etwas schenkt. Er ist ein ewiger Gott. Und den Frieden, die Freude, die Kraft, die Versorgung, die Gnade, den Glauben, den er hat für dich, der ist ewig. Und wenn er ihn verteilt an deinen Nachbarn, fünfmal Freude für deinen Nachbarn, hat er deshalb nicht weniger. Er ist immer noch reich. Gott kann nicht arm werden, weil er ewig ist. Ewig minus fünf ist ewig. Gott hat einen großen Reichtum. Und er hat alles, was du brauchst. Weil was wir suchen, ist eigentlich nicht irgendein Stuff oder eine Person oder ein Erfolgserlebnis, sondern was wir brauchen, ist die Gnade, den Frieden, die Liebe, die Freude, die Jesus für uns hat. Und das wirst du nur bekommen, wenn du das wegnimmst, was eigentlich in deinem, in meinem Zentrum bist und sagst, ich setze Jesus rein. Dann kannst du den Frieden aus dem Himmel bekommen, die Gnade aus dem Himmel, die Freude aus dem Himmel. Und das ist der hundertfache Lohn. Es ist vielleicht nicht der Same, den du säst, aber es sind die Äpfel, die du erntest. 20-fach, 40-fach, 100-fach. Ich will dich ermutigen, zu sagen, hey, ich will bereit sein, jedes Mal aufs Neue, auch wenn ich schon Jahrzehnte Christ bin, ich will durchhalten in meinem Glauben und ich will einfach das Jesus-Paradoxon nehmen und Dinge auf den Kopf drehen. In Lukas 9, Vers 24 sagt Jesus, wer versucht, sein Leben zu retten, wird es verlieren, aber wer sein Leben für mich aufgibt, wird es retten. Jesus gibt dir erstes Kleingedruckte und wenn du diesen Weg gehst, dann wirst du sehen, er hat Leben in Fülle für dich. Er hat Leben im Überfluss. Und ich will dich einfach ermutigen, ich weiß nicht, in welcher Situation du bist, in welcher Lage du bist, ich will dich einfach ermutigen zu sagen, hey, ich will dieses Haus weiter bauen. Ich will diesen Krieg, sorry für die Ausdrucksweise, aber ich will ihn weiter führen. Ich will diese Nachfolge leben, jeden Tag aufs Neue. Ich will mich durchkämpfen durch die schwierigen Momente. Dann habe ich was zu feiern, wenn Gott mir die Trophäe gibt, den Siegkranz, wie es in der Bibel steht. Und wir haben ein Versprechen, dass Gott uns versorgt. Letzte Bibelstelle für heute, Matthäus 6, Vers 33. Da steht, macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Darüber habe ich gesprochen. Was ist das Zentrum deines Lebens? Mach Jesus, mach das Reich Gottes zu deinem Zentrum, mach das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen. Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch, was wird er geben? All das, nicht einiges davon, nicht das meiste davon, nein, er wird euch all das geben, was ihr braucht. Nochmal dasselbe Versprechen. Du wirst alles bekommen, was du brauchst. Manchmal dauert es einen Moment, bis wir verstehen, dass das, was wir wollen, gar nicht das ist, was wir brauchen. Aber irgendwann fällt der Vorhang oder wie man sagt, irgendwann fällt der Schleier von unserem Gesicht und wir verstehen, hey, ich habe genau das bekommen, was ich brauche. Ich weiß noch, als Susanna und ich unsere erste Wohnung gesucht haben, haben keine Wohnung gefunden. Story of my life, Alter. Und dann sind wir in die Flitterwochen gefahren und hey, immer noch keine Wohnung. Ja, noch meine alte 13 Quadratmeter Studentenwohnung, geil. Da sind wir zurückgekommen aus dem Urlaub und dann ist ein Tag, bevor wir zurückgeflogen sind, war die Zusage für eine Wohnung im Briefkasten so. Oder E-Mail, keine Ahnung. Weißt du, im letzten Moment gefühlt, aber uns das gegeben, was wir brauchen. Und wir haben uns auf x Wohnungen beworben und am Ende haben wir einen bekommen, genau zwischen Kirche und Innenstadt. Und wir haben gedacht, ah, perfekt, nice, Hammer. Können wir alles zu Fuß machen, brauchen gar kein Auto, nice. Irgendwann kam unser erstes Kind, da haben wir gedacht, oh, wir brauchen ein Auto. Zwei Wochen vor Geburt haben wir ein Auto geschenkt bekommen. Und ich habe ein paar Stories und viele Leute haben Stories erlebt. Weißt du, denkst dir, man, manchmal ist es echt hart. Und manchmal kämpfst du dich durch einige Sachen. Und die sind unterschiedlicher Natur. Das sind nicht nur Finanzen, sondern manchmal denkst du dir, ey, das ist wirklich extrem. Ganz ehrlich, es gibt Leute hier, die sind wirklich extrem. Nicht so wie ich bin normal. Aber es gibt Leute, die sind wirklich extrem. Und sie setzen alles auf die Karte Jesus. Und soll ich dir was sagen? Manchmal denkst du dir, jetzt müsste er sich langsam mal bewegen, der Herr. Aber weißt du, du weißt nicht, was du wirklich brauchst. Jesus weiß, was du wirklich brauchst. Und das Versprechen in seinem Wort, nicht nur einmal, sondern viele Male, wenn du alles aufgibst, dann werde ich dir alles geben, was du brauchst. Und heute an diesem Morgen möchte ich dir sagen, Gott wird dich versorgen mit allem, was du brauchst. Und dafür möchte ich beten in Jesu Namen. Herr Jesus, dass du deine Versprechen einlöst. Herr Jesus, ich möchte dafür beten, dass du versorgst mit allem, was wir brauchen. Und über jedem Herzen, was am Zweifeln ist jetzt in diesem Moment und was sagt, nein, diesen Traum habe ich aufgegeben, diese Idee habe ich aufgegeben, diesen Erfolg habe ich aufgegeben, dass dieses und jedes passiert in meinem Leben, habe ich aufgegeben. In Jesu Namen spreche ich neuen Glauben aus, jetzt in diesem Moment her. Ich bete aus, dass du kommst mit deiner Kraft, dass wir dir wieder glauben, dass wir sagen, wir halten durch, wir glauben dir mehr als unseren Umständen. Jetzt in diesem Moment, Geist Gottes, bete ich, dass du den Unglauben nimmst aus unserem Herzen und dass du kommst mit deiner Kraft, die durchhält, die durchzieht, die ewig ist. Mit deiner Freude, die uns verloren gegangen ist, mit deinem Frieden, den wir gerade nicht haben, weil wir auf die Situation schauen, wo uns Dinge fehlen. Im mächtigen Namen von Jesus Christus bete ich neue Kraft und Hoffnung, Durchhaltevermögen. Wir beten aus, dass deine Wunder kommen. Wir lösen sie aus in Jesu Namen, deine Versorgung. Da, wo du auf der Suche bist nach Leuten, die dir einen Auftrag geben, spreche ich, der Auftrag wird kommen. Da, wo du auf der Suche bist nach einer Person, nach einer Beziehung, wir beten, dass diese Person kommt her. Wir beten, dass Heilung geschieht im Namen von Jesus. Wir lösen es aus, jetzt in diesem Moment. Und Geist Gottes, wir danken dir, dass du hier bist. Und wir geben dir Erlaubnis, Herr, unser Herz zu berühren und uns neuen Glauben zu schenken und dir nachzufolgen. Danke, dass du hier bist, Herr. Danke für deine Kraft und danke für deine Gnade.
Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de.